So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Zur letzten Folge in unserem Monat rund ums Wohnen. Heute geht es um ein Thema, das gerade in Zeiten von Urbanisierung, Digitalisierung und Wohnraummangel immer stärker in den Fokus rückt, das Leben auf dem Land. Viele Menschen träumen ja von so einem ruhigen, naturnahen Leben, aber ist das wirklich die Realität oder ist es mehr ein Sehnsuchtsort? Vielleicht auch voller Klischees. Wir schauen uns heute an, wer will wirklich aufs Land? In unserem Chart der Woche haben wir die Deutschen wieder befragt und es ausgewertet. Und natürlich, Uli, werde ich dich auch noch fragen, was brauchen die Menschen wirklich, um anzukommen, um sich wohlzufühlen?
Ja, aber bevor wir in den Chart der Woche eingehen, vielleicht noch eine Zahl vorab, weil die, finde ich, ist wirklich auch eine große Zahl. Ich habe mal nachgeschaut, wie viel Bürger ziehen eigentlich jedes Jahr in Deutschland um. Mhm. Und das sind zwischen 8 und 9 Millionen, also in etwa so 10%. Das heißt also, wenn du jetzt auf 10 Jahre hochrechnest, ist jeder Deutsche dann einmal umgezogen. Natürlich manche deutlich häufiger als andere, die gar nicht in ihrem Leben umziehen. Motive fürs Umziehen ganz unterschiedlich. Also manche für einen Job, manche natürlich auch die Familie, die Liebe. Einige wollen auch einfach einen Neuanfang haben. Aber wir haben ja die Bürger auch gefragt, wenn die frei wählen könnten, wer würde eigentlich aufs Land ziehen? Und das ist fast jeder zweite Deutsche. Also der sucht wirklich dann eher Natur, ruhigen Alltag. Natürlich große Unterschiede, wenn du jetzt Stadtbevölkerung, Landbevölkerung es anschaust. Aber selbst jeder Dritte, der derzeit in einer Metropole wohnt, könnte sich vorstellen, aufs Land zu ziehen. Natürlich bestimmte Voraussetzungen müssen gegeben sein. Das zeigt ja auch unsere Befragung.
Ich finde die Zahl wahnsinnig hoch. Und ich frage mich, ob das wirklich, was ich eingangs gesagt hatte, mehr so eine Art Sehnsucht ist. Und ein Klischee, würde wirklich jeder zweite Deutsche auf dem Land wohnen wollen. Aber
ich glaube, wenn die Bedingungen erfüllt sein müssen, ne?
Genau, die Bedingungen, klar, ganz oben steht digitale Infrastruktur. Das haben wir natürlich ja auch abgefragt. Schnelles Internet ist heute absolut kein Luxus mehr, sondern einfach die Grundlage für die meisten. Sagen, das muss gegeben sein, um überhaupt auch sozial teilhaben zu können. Für Bildung in den Schulen braucht man das, natürlich auch für die Arbeit, Homeoffice. Und ungefähr 23% sagen ja auch ganz klar, ich ziehe nur aufs Land, wenn ich dort auch digital angebunden bin.
Ja, das ist natürlich auch so die eine Kernvoraussetzung, glaube ich, die oftmals genannt wird. Die andere, die ja auch fast genauso hoch ist, also 22%, die eben sagen, sie brauchen eine gute Anbindung an die nächste Stadt. Also das Leben auf dem Land verliert total an Reiz, wenn jetzt der nächste Supermarkt irgendwie eine Stunde entfernt ist oder die Kinder Stunden brauchen, um zweimal am Tag irgendwie dann zur Schule und zurückzukommen. Das geht natürlich alles nicht. Mhm. Das muss man einfach dann auch versuchen, im Alltag einzubinden. Da übrigens ein schönes Beispiel. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wo funktioniert das ganz gut im Landkreis Hof in Bayern. Da gibt es den Hofer Landbus. Den fand ich ganz spannend. Der hat keinen festen Fahrplan, aber wenn du von A nach B willst, kannst du einfach per App oder auch natürlich per Telefon dir eine Fahrt buchen. Routen werden dann flexibel einfach berechnet. Der Bus fährt von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends, auch am Wochenende. Jede Fahrt pauschal 3 €. Und das fand ich jetzt den Hammer. Durchschnittliche Wartezeit 10 Minuten.
Also 10 Minuten. Das ist wirklich wenig. Und das klingt so ein bisschen wie Moja in den Großstädten.
Total. Mhm. Und aber natürlich deutlich kostengünstiger. Und du hast einfach die Möglichkeit, dass wirklich auch abgelegene Dörfer angebunden sind, dass Leerfahrten total vermieden werden, je mehr Leute natürlich mitmachen und dass das einfach viel näher an den Bedürfnissen der Bewohner da ist, als jetzt irgendwie der klassische Linienbus, wo du einen festen Fahrplan alles hast. Also das sehen wir wirklich, ÖPNV, der muss flexibler werden, der muss bedarfsgerechter organisiert sein, dann ist eine echte Alternative zum Auto und dann ist das Leben auf dem Land eben auch für viele deutlich attraktiver.
Ja. Also wir sehen ja ganz deutlich, der Wunsch, auf dem Land zu leben, ist da, aber eben nicht um jeden Preis. Also das Internet muss da sein, es muss schnell sein und die Anbindung an eine Stadt muss da sein. Und dann ist es auch schon gar nicht mehr so diese romantische Idylle, sondern dann geht es ja auch ganz klar um Lebensqualität und auch einen gewissen Lebensstandard, weil so auf dem Land leben ist dann ja nicht so die Flucht in die Natur, so ich will jetzt in den Wald und einsam sein, sondern ich möchte, das ist eher so ein positiver Standortfaktor, den man vielleicht auch an gewissen Orten mehr rausarbeiten könnte, sondern es ist eher ein, ich möchte auch mit der Welt verbunden bleiben.
Ja, und das ist auch ganz interessant, wenn wir uns jetzt anschauen, wer wirklich davon träumt, aufs Land zu ziehen und wer nicht. Mhm. Jetzt könnte ich hart gesprochen sagen, du in deinem Alter. Also die ab 35-Jährigen, was du ja fast bis hin zum Alter von 54, also ich dürfte gerade noch, da ist der Wunsch nach dem Landleben wirklich am ausgeprägtesten. Das ist eben diese Familiephase, wo du irgendwie gerne ein bisschen mehr Platz hast, wo du die Ruhe suchst, wo der Wohnraum natürlich auch bezahlbar sein soll. Ja. Da ist es wirklich attraktiv.
Ja, verstehe ich total. Und bei den Jüngeren hingegen, also alle, die unter 35 sind, da zeigt sich so ein bisschen so ein gespaltenes Bild, weil sie schätzen die Natur, aber eben auch so diese städtische Freiheit, Kulturangebote, Jobmöglichkeiten. Also die wünschen sich eher so ein flexibles Modell. Also zum Beispiel auch hybride Wohnformen, temporäres Wohnen auf dem Land und dann auch immer wieder diese Rückkehroption in die Stadt.
Ja, ich meine, was ich auch ganz interessant fand, ich habe mir das nochmal angeguckt, jetzt ist einerseits natürlich das Alter, aber auch beim Punkto Bildung zeigt sich ein Unterschied. Also je höher die Bildung ist, desto höhere Anforderungen sind natürlich auch dann gegeben an das Leben auf dem Land. Also die wollen dann eben, keine Ahnung, soziale Infrastruktur sowieso, aber auch medizinische Versorgung, kulturelle Angebote. Also das sind wirklich Sachen, das muss dann schon gegeben sein. Jetzt kann man wieder sagen, naja, okay, da gibt es diese ganzen Best-Practice-Beispiele. Auch da ein schöner Hinweis vielleicht mal für die Hörer. Mobile Retter, das ist so eine App, wo in Notfällen freiwillige Ernsthelfer in der Nähe alarmiert werden. Das ist natürlich im ländlichen Raum eine super Geschichte, weil dadurch das Eintreffen des Notarztes entscheidend verkürzt werden kann. Aber insgesamt sehen wir natürlich auch schon da, die Leute erwarten eben einfach bestimmte Sachen auf dem Land heute auch selbstverständlich vorzufinden.
Ja, bei dieser App finde ich es natürlich auch noch, das unterstützt ja auch total den Gemeinschaftsgedanken, ne? Dieser Zusammenhalt. So
absolut,
bisschen,
ja. Und auch einfach zu wissen, okay, ich will, dass das vielleicht für mich im Alter dann noch funktioniert. Wir haben letzte Woche über das Leben, auch das Wohnen im Alter gesprochen. Und jetzt zu sagen, okay, ich lasse mich ausbilden als Ersthelfer und helfe dann eben auch spontan mal in jüngeren Jahren, aber damit ich auch sicher sein kann, dass im Alter dann jemand für mich da ist.
Lass uns doch auch noch mal ein bisschen gucken, wie das so in anderen Ländern funktioniert. Ja. Da finde ich das nämlich total spannend. In Japan zum Beispiel, da gibt es tatsächlich staatlich, also weil, nochmal, lass uns doch nochmal schauen, wie das in anderen Ländern so aussieht, weil das Problem, dass die meisten Menschen in der Stadt leben wollen, das haben ja nun nicht nur wir hier, sondern eigentlich gibt es ja in Deutschland auch sehr viele Kleinstädte. Mhm. In anderen Ländern ist das ja teilweise noch viel, viel extremer. Da gibt es dann eine riesige Stadt, eine Millionenmetropole und dann nur noch Land. Und in Japan zum Beispiel gibt es dafür extra staatlich geförderte Programme, die versuchen, Menschen aus den Städten aufs Land zu locken. Zum Beispiel, man bekommt ein Haus für nur 1 Euro. Also ich meine, da denkt man ja fast selber drüber nach. Oder es gibt stark geförderte digitale Schulprogramme oder auch zum Beispiel, klingt total idyllisch, Coworking Spaces in Bergdörfern.
Total.
Gut, oder?
Also Japan wäre eine Alternative, wenn wir nicht ganz so weit weg wollen. Ich habe mal nachgeguckt, was Frankreich macht. Auch da, die Franzosen sagen auch ganz klar, ich investiere in ländliche Regionen und ziele gezielt aber eher auf so eine jüngere Generation, also die digitalen Nomaden, würde ich es jetzt mal vorsichtig beschreiben, wo du eben sagst, ich habe das schnelle Internet, ich habe günstigen Wohnraum, ich habe aber auch Cafés, Restaurants irgendwie vor Ort, damit ich meine Freizeit dort verbringen kann. Super machen das auch die Isländer, das habe ich selber mal gesehen. Die machen die ganzen leerstehenden Gebäude, die irgendwie eher auf dem Land sind, das sind dann Coworking Spaces, wo dann die ganzen Startups einziehen, die auch diejenigen, die natürlich dann da arbeiten wollen. Das ist dann wieder so der Ansatz, es entstehen neue Arbeitsplätze, innovative Netzwerke, also das ist dann auch eine tolle Geschichte. Was ich super auch fand, wo ich gedacht habe, finde ich echt jetzt im Kleinen eine clevere Idee, war Spanien. Die setzen ganz klar das Soziale in den Mittelpunkt. Die treffen sich beispielsweise einmal pro Woche in den Dörfern, um gemeinsam defekte Geräte zu reparieren. Mhm. Also die sagen, ich will nicht jetzt nur irgendwie Wissen teilen und Ressourcen schonen, sondern natürlich vor allem die Gemeinschaft dabei. Ja. Und danach wird dann halt irgendwie zusammen gegessen oder es wird nachmittags dann zusammen irgendwie über Gott und die Welt gesprochen. Also das sind schon tolle Sachen.
Das ist ja auch etwas, was man gerade so mit dem Landleben verbindet, ist ja auch die Gemeinschaft. Dieses, man hilft sich gegenseitig. Ne? Das ist ja auch ein großer Sehnsuchtsfaktor dabei.
Ja.
Ich fände es ja auch ganz spannend, wenn es mal sowas geben würde, dass man vielleicht so ein bisschen das Landleben mal testen kann. Also es gibt jetzt noch nicht so ein richtig, das habe ich nicht finden können irgendwo, dass es so ein staatliches Programm gibt, dass Menschen auf die Dörfer gezogen werden. Aber über Freiwilligenprogramme oder ähnliches, das habe ich mal gelesen, dass es das in Kanada zum Beispiel gibt, wo man dann ja so ein bisschen Richtung Agritourismus, aber halt eben auf längere Zeit sagt, okay, du kannst jetzt hier für ein paar Monate mal mit auf einer Farm leben und das kennenlernen.
Aber das finde ich ganz spannend, weil das ist dann ja einfach mal die Möglichkeit, sowas auszutesten und dann hast du irgendwie ein bisschen die Autonomie für dich selbst, hast aber auch den Anschluss, hast dann auch noch den Sinn dabei, also finde ich schon durchaus was Spannendes.
Geht ja auch schon in die Richtung dann so von so einem hybriden Wohnen. Also ich bin mal eine Zeit lang auf dem Land, dann wieder in der Stadt. Und ich glaube, das Landleben, das hat dann ja auch viel mit dem Arbeiten zu tun. Also inwieweit ist es überhaupt möglich, dass man eben so standortunabhängig arbeiten kann.
Ja, und ich meine, wenn wir uns jetzt immer das Gegenstück zum Land anschauen, das dürfen wir auch nicht vergessen, also die Stichte werden einfach immer dicht besiedelter, werden immer teurer, das kennen wir alle durch die Mieten, haben wir auch in diesem Monat schon thematisiert. Also wird alles teurer, aber natürlich auch anonymer. Und auf dem Land hast dann eben das Potenzial für Gemeinschaften mit Menschen, die mehr wollen als jetzt nur wohnen. Also das ist dann halt wirklich Nachbarschaft. Das ist schon was Zentrales dann wieder.
Ja, also ich glaube, so zusammenfassend muss man halt eben sagen, das Landleben ist halt nicht, zumindest jetzt hier auch in Deutschland, dieser romantische Flucht oder auch als Notlösung, weil ich in der Stadt keinen Wohnraum finde, sondern als so gleichwertiger Lebensort. Dazu gehört aber eben auch mehr Investitionen in die Bildung, in Kultur, in Mobilität und medizinische Versorgung.
Total. Was ich übrigens noch spannend fand, da wollte ich auch noch, weil ich selber nicht hin und her gerissen bin, wollte ich echt nochmal deine Meinung hören. Ich frage mich ja, wenn wir jetzt in Zukunft das Landleben haben, sind dann eigentlich die Leute, die auf dem Land wohnen, ist das eher eine homogene Gruppe oder eine heterogene Gruppe? Also jetzt irgendwie hast du eher den starken Zusammenhalt, die Sicherheit, gleiche Interessen, gleichen Bedürfnisse, also so Künstlerkolonie-mäßig? Oder ist es eigentlich, dass du eher so auf Vielfalt und Weiterentwicklung und solche Sachen setzt? Also da finde ich beides eine spannende Geschichte, wo es sich hinentwickelt.
Total, finde ich auch. Also ich glaube, das, was ja am Ende verbindet, ist, dass egal wer dort wohnt, ob es der Künstler oder der Tech-Freelancer ist, dass sie sich für diesen Ort entschieden haben und dass sie das schätzen. Und ich glaube, das muss man danach vor Ort halt eben mehr rausarbeiten.
Ja, also du sagst eher die Durchmischung.
Mhm.
Ja. Ja, hat natürlich dann, klar, also das ist widerspricht so ein bisschen dieses die totale Sicherheit durch Gleichgesinnte, aber natürlich darf man nicht vergessen, es ist auch, stärkt deine Resilienz, stärkt deine Weiterentwicklung.
Also wäre das denn was für dich?
Auf dem Land wohnen?
Ja.
Meine Frau kommt ja wirklich vom
Land. Und ich finde halt eben das, was viele Leute, sorry, dass ich nochmal unterbreche, sagen ja immer so Anbindung an die Stadt. Ich finde, das ist dann ja oft so ein bisschen der Speckgürtel. Den meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt so richtig auf dem Land.
Ja, also ich habe das ja immer, wenn wir Schwiegereltern besuchen, die wohnen ja wirklich auf dem Land. Und da sage ich ja immer so, die Überwachung, die, wo alle mal drüber Angst haben, das hast du auf dem Land schon seit 100 Jahren. Also dann kriegen alle alles mit, was ja durchaus was ist. Ich finde es natürlich schon toll, diese gelebte Nachbarschaft. Das ist etwas, was ich wirklich weiß, was auf dem Land eher gegeben ist. Und man hilft sich und man ist füreinander da. Also für mich wäre es durchaus was, was ich mir vorstellen könnte, aber ich bin auch da wieder wahrscheinlich Mainstream. Ich würde auch trotzdem schnelle Anbindung haben wollen, sowohl irgendwie um persönlich dann in die Stadt zu kommen, als auch um einfach weiter arbeiten zu können und am Leben teilzunehmen.
Ja. Ja, wir sehen, der Wunsch nach Landleben ist da, aber ist auch sehr komplex. Uli, was meinst du denn? Wie wird sich was meinst du denn nochmal zum Schluss? Wie sieht die Zukunft aus?
Also ich glaube, es gibt nicht mehr diese Polarisierung zwischen Stand und Land, wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, sondern du versuchst wirklich die beiden Sachen miteinander zu verbinden. Also das, der ländliche Raum, das muss oder wird in Zukunft, glaube ich, nicht per se Rückstand bedeuten. Das wird sich weiterentwickeln. ein Stück weit würde ich jetzt einfach sagen, das Landleben in Zukunft ist das Stadtleben in klein. Du hast manche Vorteile, hast manche Nachteile, genauso wie du in der Stadt manche Vor- und manche Nachteile hast. Und dann hängt es einfach davon ab, was die Bürger für sich selbst bevorzugen.
Ja. Ja, vielleicht ist das Landleben dann ja gar kein Rückzugsort, sondern eher ein Möglichkeitsraum. Das fand ich.
Oh, das finde ich eine spannende. Jetzt kommst du nochmal mit wirklich einen tollen Gedanken zum Schluss. Genau. Und dann kann man halt auch wirklich sagen, wenn du so mehr Möglichkeiten hast, dann muss man auch wirklich drüber nachdenken. Das Land hat ja einfach wahnsinnige Vorteile. Also, was wir haben vorhin drüber gesprochen: Kosten, Sicherheit, Zusammenhalt, Natur, Kontrast zur Schnelllebigkeit, all diese Sachen. Also, das wäre wirklich was man dann nochmal thematisieren könnte.
Ja. Meinst du denn, dass es so einen Landboom geben wird?
Also eher eine Stadtflucht als eine Landflucht wäre natürlich historisch was völlig Neues. Aber ich glaube schon, wenn man es wirklich schafft, das Land mit diesen Basics zu versorgen, die die Bürger eben wollen oder die viele Bürger sich dann auch als zentral ansehen, um wieder eher auf dem Land zu wohnen, dann kann ich mir das schon wirklich vorstellen. Das braucht natürlich dann auch den Mut, das Land nicht irgendwie als abgehängtes Dasein, dazwischen sein, so irgendwie zu sehen, sondern wirklich als etwas, was Tolles ist, was ist, wo die Menschen dann entspannter sind, wo der Zusammenhalt stärker gelebt wird. Also wenn wir das schaffen, dann wird das Landleben nicht nur schöner, sondern dann ist das Landleben wirklich auch richtungsweisend, weil es unsere Bedürfnisse dann in Perfektion auch befriedigt.
Sehr gut. Das war's mit unserem Monat rund ums Wohnen. Und wir starten mit nächster Woche in einen neuen Monat. Und zwar geht es da um das Thema Freizeit. Wir erstellen ja jedes Jahr unseren Freizeitmonitor. Und die Ergebnisse werden wir euch dann präsentieren und nochmal genauer darauf eingehen. Und ich finde, das passt vielleicht auch so ein bisschen zum Wohnbedürfnisse. Was will man dann eigentlich vor Ort? Was machen die Deutschen denn eigentlich in ihrer Freizeit?
Und ja, genau, schauen wir uns an, was wir machen und was wir eigentlich wollen. Also das wird ein spannender Monat, auf den freue ich mich.
Sehr schön. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.